Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Am Mikrofon ist Marina Schweizer. Schön, dass Sie dabei sind. Ein Wirrwarr, viel Kopfschütteln und offenbar noch mehr Diskussionsbedarf. So kann man die Lage gerade in Deutschland zusammenfassen, wenn es um die Corona-Regelungen geht. Wir berichten gleich zu Beginn, was die Politik jetzt daraus macht. Was politisch falsch gelaufen ist beim Corona-Ausbruch in Österreichs Skiort Ischgl, das hat eine Expertenkommission untersucht. Sie attestiert den Tiroler Krisenmanagern gravierende Fehleinschätzungen. Die Ergebnisse sind auch ein Thema hier. Die EU muss sich nicht erst seit der offenbar manipulierten Wahl in Belarus anhören, dass sie zu langsam ist, wenn es um eine Reaktion und Strafen geht. Bei Sanktionen gegenüber Russland ist es heute vorangegangen.
Ich bin sehr froh darüber, dass die Europäische Union große Geschlossenheit gezeigt hat und das, was wir mit Frankreich auf den Weg gebracht haben, nämlich die Sanktionierung von Einzelpersonen, die wir für mitverantwortlich halten, für dieses Verbrechen auf den Weg zu bringen.
Das sagte Heiko Maas nach einem Treffen der EU-Außenminister und auch darüber berichten wir. Und ab 18.40 Uhr geht es in der Sendung Hintergrund hier im Deutschlandfunk um den Jobmotor Cannabis im südlichen Afrika. Für die Bundesregierung und die Länder ist eines momentan ganz entscheidend. Sie brauchen die Kooperation der Bevölkerung, wenn es darum geht, das Coronavirus in Zaum zu halten. Aber wenn Menschen mitziehen sollen, dann wollen sie die Regeln ganz gerne erst einmal nachvollziehen können. Insbesondere die unterschiedliche Herangehensweise der Bundesländer und das Beherbergungsverbot haben in den vergangenen Tagen viel Unverständnis ausgelöst. Und das landet postwendend wieder bei der Politik. Panayotis Gavrilis berichtet aus Berlin.
Die Regelung zwischen Bund und Ländern ist keine Woche alt. Schon steht das Beherbergungsverbot massiv in der Kritik. Das ist auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn bewusst, der am Mittwoch bei der Ministerpräsidentenkonferenz für mehr Einheitlichkeit werben möchte.
Meine Sorge ist, dass das wirklich in Akzeptanzprobleme hineinführt, die insgesamt dann in der Corona-Akzeptanzpolitik Akzeptanz zu Problemen führt. Also noch wichtiger finde ich vor allem Einheitlichkeit. Alles andere führt echt ins Chaos.
Wie Spahn ein Chaos abwenden will, sagte er allerdings nicht. Feiern und Familienzusammenkünfte seien vor allem für die steigenden Infektionszahlen verantwortlich, fügt Spahn hinzu, der über Video zu einer Veranstaltung eines Wirtschaftsforschungsinstituts zugeschaltet wird. Auch hier ist das Beherbergungsverbot das Thema der Stunde. Dabei gilt es in fast allen Bundesländern und besagt, wer aus einem Corona-Risikogebiet innerhalb Deutschlands kommt und Urlaub in einem anderen Bundesland machen möchte, muss einen negativen Test vorlegen. Sonst darf er oder sie nicht dort übernachten. Der Test darf dabei nicht älter als 48 Stunden sein. Private Besuche sind davon ausgenommen. Wir haben uns dem angeschlossen, weil wir möglichst ein einheitliches Vorgehen wollten, verteidigt Niedersachsens Gesundheitsministerin Carola Reimann im Deutschlandfunk die Regelung.
Vom Hintergrund, dass wir ja Reiseverbote innerdeutsch oder auch Quarantäneverpflichtungen sonst hätten, halte ich das Beherbergungsverbot nach wie vor für das schonendere Mittel.
Auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder kann die Kritik an der Regelung nicht verstehen.
Das heißt, es ist nicht verboten, irgendwo hinzufahren, man soll halt nur einen Test mitbringen. Weil damit schützt man sich, seine eigene Familie, man schützt aber auch die anderen Gäste und man führt auch dazu, dass der Tourismus stattfinden kann.
Es sind aber wohl die konkreten Fälle, die bei vielen Menschen für Verwirrung sorgen. Zwei Beispiele. Jemand aus dem Risikogebiet Köln darf nicht im Risikogebiet Mainz in einer Ferienwohnung übernachten, andersherum aber schon. Oder eine Berlinerin darf nicht im benachbarten Brandenburg im Hotel schlafen. Jemand aus Brandenburg aber darf ohne Probleme in Berlin Urlaub machen. Dabei muss man in den meisten Bundesländern selbst für die notwendigen Tests aufkommen. Nordrhein-Westfalen will zumindest für seine Bürgerinnen und Bürger aus Risikogebieten die Kosten übernehmen. Die Bundesregierung, so Sprecher Steffen Seibert, habe
insgesamt Verständnis dafür, dass Bürger dazu Fragen haben und auch dringliche Fragen. Und trotzdem, wenn Sie eine Region haben mit ganz, ganz niedrigem Fallaufkommen, dann ist es auch nicht vollkommen unverständlich, dass diese Region sich schützen will.
Für Berlins regierenden Bürgermeister Michael Müller ist hingegen klar,
das macht alles keinen Sinn und das wird sicherlich auch in der Ministerpräsidentenkonferenz Mitte der Woche diskutiert werden.
Auch Armin Laschet, Ministerpräsident von NRW, hat für Mittwoch Diskussionsbedarf angemeldet. Denn die Kritik am Beherbergungsverbot reißt nicht ab. Der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach sieht ähnlich wie auch Virologen keine ausreichenden Nachweise, ob und inwiefern Hotelübernachtungen tatsächlich auch zu einem Anstieg der Infektionszahlen geführt hätten. So macht diese Regelung keinen Sinn, so Lauterbach gegenüber dem Fernsehsender Welt.
Weil das würde ja Sinn machen, wenn es so wäre, dass ein großer Teil meinetwegen der neuen Fälle, der 4000 Fälle, gekommen wäre durch also Beherbergung in Deutschland. Das ist aber ja nicht der Fall. Die Beherbergung hat keine Rolle gespielt.
Der Präsident des Deutschen Städtetages und Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung spricht laut Funke Mediengruppe von einer nicht durchdachten Regelung. Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband DEHOGA erwartet, dass noch in dieser Woche gegen das Beherbergungsverbot geklagt wird. Dabei stützen sich Grundrechtseinschränkungen wie das Beherbergungsverbot bisher nur auf eine sehr allgemeine Generalklausel im Infektionsschutzgesetz. Rechtswissenschaftler und Wissenschaftlerinnen kritisieren das. Johannes Fechner, der rechtspolitische Sprecher der SPD-Fraktion, hat nun angekündigt, dass seine Fraktion demnächst einen Gesetzentwurf vorlegen will.
Und auch in Großbritannien steigen die Zahlen. Das Niveau ist dort wieder vergleichsweise hoch. Gerade wurden rund 14.000 Neuinfektionen gemeldet. In Nordengland müssen inzwischen mehr Menschen in Krankenhäusern behandelt werden als noch Ende März. Und deshalb hat die Regierung gerade neue Maßnahmen verkündet, die für Gesprächsstoff sorgen. Christine Heuer berichtet.
Eine Überraschung war es nicht. Im Unterhaus hat der britische Premierminister am Nachmittag genau das verkündet, was erwartet worden war. Neue Corona-Maßnahmen ausschließlich für besonders stark betroffene Regionen im Norden und Nordwesten des Landes. Der nationale Lockdown, den viele so sehr fürchten, wie andere ihn empfehlen, er kommt nicht.
We don't want to go back to another national lockdown.
Wir wollen keinen nationalen Lockdown mehr. Wir können das Virus aber auch nicht einfach machen lassen. Und deshalb verfolgen wir seit Juni einen ausgewogenen Ansatz.
And so we followed since June a balanced approach.
Johnsons ausgewogener Ansatz halten aber viele Politiker, Experten und die meisten Bürger für viel zu wirr. Bisher bestand er aus viel Wirtschaftshilfe und wenigen Regeln für die Bürger. Abstand halten, Hände waschen, Maske tragen, klar. Aber auch keine Versammlungen von mehr als 6 Menschen, wo das Virus gerade besonders hart zuschlägt, und die Zwangsschließung von Restaurants und Kneipen um 10 Uhr abends. Gebracht hat das alles nichts. Stephen Powers, einer der Gesundheitsberater von Downing Street.
We now have more patients in hospital with COVID-19.
Wir haben jetzt mehr Covid-Patienten im Krankenhaus als bei den ersten Maßnahmen im März. Wenn wir jetzt keine Maßnahmen gegen die Ausbreitung beschließen, dann wird die Todesrate untragbar sein. Gemessen daran wirken die heute verkündeten Maßnahmen immer noch harmlos. Sie gelten, wie gesagt, nur regional und sind je nach Infektionsstärke verschieden. Boris Johnson will ein 3-stufiges Alarmsystem einführen. Bei der ersten Stufe gelten die bereits üblichen Regeln. Bei Stufe 2 wird die Bewegungsfreiheit weiter beschränkt. Bestimmte Geschäfte und Einrichtungen müssen schließen. Und bei Stufe 3 hört der Spaß dann endgültig auf.
In these areas the government will set a baseline of prohibiting social mixing indoors and in private gardens and, I'm sorry to say, closing pubs.
Keine Treffen mehr mit anderen Haushalten, ob drinnen oder draußen. Und, so leid es dem Premierminister tut, Pubs und Bars werden geschlossen. Die Bürgermeister in vielen betroffenen Städten, Liverpool, Manchester, Nottingham gehören dazu, sind in den letzten Tagen schon mal auf die Barrikaden gegangen. Ihnen verspricht die Regierung jetzt als Ausgleich viel Geld. Liverpool macht da bereits mit, andere werden folgen. Im Parlament aber könnte Johnson es schwer haben, und zwar besonders schmerzhaft und gefährlich für ihn mit den eigenen Tories. Gerade die Rechten unter ihnen wollen einfach keine neuen, komplizierten Maßnahmen mehr haben.
Einige Städte und Landkreise hätten sicher darauf verzichten können, dass sie ausgerechnet durch Corona-Ausbrüche noch über lange Zeit im kollektiven Gedächtnis bleiben werden. Beispiel Heinsberg oder Reda-Wiedenbrück. International für Aufsehen sorgte der österreichische Ski- und Partyort Ischgl, der als einer der Corona-Hotspots weltweit in die Schlagzeilen kam. Tausende Corona-Infektionen in Europa sollen auf Urlauber in Tirol zurückzuführen sein, und schon bald standen Politik und Behörden wegen ihres Corona-Managements in der Kritik. Das hat eine Expertenkommission in Österreich analysiert, und über die Ergebnisse berichtet Sirjan Govedarica.
Der Tenor des rund 300 Seiten starken Abschlussberichts ist deutlich. Es sei zu folgenschweren Fehleinschätzungen im Tiroler Krisenmanagement gekommen. So sei es aus epidemiologischer Sicht falsch gewesen, dass der Skibetrieb erst am 12. März eingestellt wurde, so Kommissionsvorsitzender Ronald Rohr, ehemaliger Vizepräsident des Obersten Gerichtshofs. Gespräche mit 53 Personen in den vergangenen Monaten und der Einblick in fast 6000 Seiten Unterlagen hätten ergeben,
dass spätestens mit 9.3. die Besonderheit der Virenübertragung in Après-Ski-Lokalen und das rasche, nicht eingrenzbare Ansteigen der Infektionen für die Verantwortlichen der Bezirkshauptmannschaft Landeck klar erkennbar war.
Außerdem seien die Seilbahnen über den 12. März hinaus noch in Betrieb gewesen, da der Ischgler Bürgermeister Werner Kurz die entsprechende Verordnung erst am 14. März ausgehängt habe, obwohl ihn die Gemeindeordnung dazu verpflichte, dies unverzüglich zu tun. Daher
hat die unabhängige Expertenkommission diesen Sachverhalt der Staatsanwaltschaft Innsbruck zur Beurteilung mitgeteilt.
Als richtig und angemessen bezeichnet die Kommission das Ende der Skisaison für alle Tiroler Skigebiete am 14. und 15. März. Die Informationen des Landes Tirol vom 5. und 8. März, worin behauptet wurde, dass sich isländische Gäste im Flugzeug angesteckt hätten und dass eine Ansteckung in Tirol, Zitat, wenig wahrscheinlich sei, beurteilt die Kommission jedoch als
unwahr und daher schlecht.
Es habe aber keinerlei Hinweise gegeben, dass die Tiroler Behörden von wirtschaftlicher oder politischer Seite unter Druck waren, sprich, dass Sperren verzögert wurden, um die Skisaison noch zu retten. Kommissionsvorsitzender Ronald Rohr:
Im Ergebnis haben sich für eine derartige Handlungsweise keine Anhaltspunkte gefunden.
Probleme habe es aber in der Kommunikation zwischen Bund und Ländern gegeben. Gemeint ist eine Pressekonferenz, die Bundeskanzler Sebastian Kurz am 14. März gegeben hat. Kurz hatte damals auf die rasante Verbreitung des Coronavirus in Tirol hingewiesen und weiter ausgeführt:
Es werden daher das Paznauntal und St. Anton am Adelberg unter Quarantäne gestellt. Diese Gebiete werden ab sofort isoliert.
Diese Ankündigung habe die Behörden vor Ort unvorbereitet getroffen und zu unkontrollierten Abreisen und Panikreaktionen von Gästen und Tourismusmitarbeitern geführt. Die Kommission stellt fest,
dass der österreichische Bundeskanzler die Verhängung der Quarantäne überraschend, ohne unmittelbare Zuständigkeit und ohne substanzielle Vorbereitung ankündigte. Es war ein Kommunikationsfehler, dass die Frage der Quarantäne nicht zuvor rechtzeitig unter Einbeziehung der zuständigen Bezirkshauptmannschaft Landeck abgeklärt wurde.
Auch am Gesundheitsministerium in Wien übt die Expertenkommission Kritik. Diese habe den überarbeiteten Pandemieplan nicht veröffentlicht und dadurch sei ein rasches Eingreifen der regionalen Behörden behindert worden. Die sechsköpfige Expertenkommission mit Vertretern aus Österreich, Deutschland und der Schweiz war im Mai vom Tiroler Landtag eingesetzt worden. Man werde aus den Zitat Empfehlungen die richtigen Schlüsse für die Zukunft ziehen, kündigte Tirols Landeshauptmann Günther Platter an. Die schwarz-grüne Landesregierung werde in ihrer morgigen Sitzung den Bericht und die Empfehlungen der Kommission diskutieren.
Das war ein Beitrag von Sirjan Govedaritza. Es ist vermutlich nicht so polemisch, wenn man sagt, es muss einiges passieren, damit sich die Mitgliedstaaten der Europäischen Union schnell einigen können. Das gilt bei vielen Themen, aber vor allem bei einem so heiklen außenpolitisch-strategischen Thema wie Sanktionen. In Sachen Belarus hat es fast 2 Monate gedauert, bis man sich nach der Wahl zu Sanktionen durchgerungen hatte. Im Falle Russlands ist das nach der Vergiftung des Oppositionspolitikers Nawalny schneller gegangen. Die Außenminister haben sich jetzt auf Sanktionen geeinigt. Unsere EU-Korrespondentin Bettina Klein ist uns zugeschaltet. Frau Klein, wen will man wie bestrafen?
Es soll personenbezogene Sanktionen geben gegen Verantwortliche oder gegen Personen, denen man eben eine Mitverantwortung an Nawalnys Vergiftung zuschreibt. Deutschland und Frankreich hatten ja vergangene Woche sozusagen eine Initiative schon auf den Weg gebracht, auch darin schon Vorschläge unterbreitet, auch teilweise schon mit Beweisen. Das wird jetzt aber nochmal konkretisiert in den zuständigen Arbeitsgruppen hier des Rates. Denn bei personenbezogenen Sanktionen muss das juristisch wasserdicht sein, weil es im Zweifel auch vor Gericht Bestand haben muss, weil diejenigen natürlich auch erwartungsgemäß klagen könnten dagegen. Das gab es in der Vergangenheit auch schon, denn da geht es um Reiseverbote, Reiseverbote. Reisebeschränkungen in die EU und innerhalb der EU, aber eben auch um das Einfrieren von Konten und Vermögenswerten hier. Also Dinge, wo die Einzelnen doch empfindlich getroffen werden könnten. Also das muss genau überprüft werden und deswegen könnte das jetzt auch noch mal eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen.
Das scheint ja gar nicht so einfach, da tatsächlich Einzelpersonen auszumachen, die da zur Verantwortung gezogen werden können. Ist schon klar, auf welcher Grundlage man das macht?
Naja, die Grundlage ist im Grunde genommen das, was die Organisation zum Verbot chemischer Waffen jetzt auch nochmal bestätigt hat. Es ist ein militärischer Nervenkampfstoff der Gruppe Novichok eingesetzt worden. Das hat das OPCW-Labor bestätigt. Das war schon, was man in Deutschland, Frankreich und Schweden schon herausgefunden hat. Und damit ist es ein Verstoß gegen die Chemiewaffenkonvention. Das hat Außenminister Heiko Maas heute nochmal ganz klargestellt. Und daher wird es eben auf europäischer Ebene Reaktionen geben müssen. Es gibt einen bestehenden EU-Sanktionsmechanismus. Der ist eingesetzt worden 2018. Es gibt im Zusammenhang mit der Anwendung und Entwicklung von Chemiewaffen schon Sanktionen gegen 5 Personen, die mit dem syrischen Regime in Verbindung gebracht werden. Dann 4 weitere, die im Zusammenhang stehen mit der Vergiftung dieses Ex-Agenten Skripal damals im britischen Salisbury. So. Und das gibt natürlich jetzt die Möglichkeit, auf EU-Ebene quasi diese Chemiewaffenkonvention jetzt erstmal durchzusetzen und auf der Ebene Sanktionen durchzusetzen. Also sehr gezielt jetzt, was diesen Einsatz eines chemischen Nervenkampfstoffs angeht und noch nicht in erster Linie, wer hat jetzt was dort genau getan. Das wird man jetzt vielleicht noch rausfinden müssen, aber Grundlage, wie gesagt, ist die Chemiewaffenkonvention.
Die Sanktionen gegen die Machtelite in Belarus waren ja länger Streitthema auf EU-Ebene und es stand immer wieder im Raum, dass man doch Strafen konkret gegen Präsident Lukaschenko aussprechen will. Ist man da jetzt ein Stück weiter?
In der Tat. Aber dass so lange gedauert hat, bisher lag ja daran, dass Zypern das blockiert hat, aus ganz anderen Gründen, weil es eben auch Sanktionen gegen die Türkei erreichen wollte. Das hat man ja beim Gipfel vergangene Woche hier ausgeräumt. Es gibt eine Liste von 40 Personen, gegen die Sanktionen schon in Kraft sind. Jetzt wird diese Liste nochmal erweitert und in der Tat, Machthaber Lukaschenko wird auch auf dieser Liste stehen. Auch da geht es um personenbezogene Sanktionen. Auch das muss erst noch konkret ausgearbeitet werden. Aber in der Tat, man hat gesagt, wir geben Lukaschenko die Möglichkeit, einen Dialog in Belarus jetzt durchzuführen, auf die Opposition zuzugehen. Das hat nicht stattgefunden und deswegen tritt man hier sozusagen die nächste Stufe los.
Danke nach Brüssel, Bettina Klein. Es sind wirklich keine unbedeutenden politischen Entscheidungen, die Richter am Supreme Court der USA wohl in absehbarer Zeit angehen werden. Etwa das Recht auf einen Schwangerschaftsabbruch oder den Zugang zu Krankenversicherung. Grundsatzfragen mit großen Außenwirkungen für viele Amerikanerinnen und Amerikaner. Auswirkungen natürlich. Die konservative Mehrheit unter den Supreme Court-Richterinnen und Richtern wäre gestärkt, sollte es den Republikanern gelingen, ihre Kandidatin Amy Coney Barrett durchzusetzen. Heute sind die 4-tägigen Anhörungen vor dem Senat losgegangen. Frage an unsere US-Korrespondentin Doris Simon in Washington. Was war das für ein erster Eindruck von ihr heute im offiziellen Hearing?
Ja, Amy Coney Barrett durfte heute noch nichts sagen. Sie saß dort mit einer Maske vor dem Mund und so sah man noch weniger als sonst schon von ihr. Sie hatte ihre Familie mitgebracht, die auf den Bänken den Statements, die die Senatoren der Republikaner, der Demokraten vorgetragen haben heute, die dort zuhörten. Insofern von ihr konnte man nur ab und an ein Lächeln sehen, wenn zum Beispiel ein republikanischer Senator auf ihre Familie und ihre Verwurzelung in der Familie verwies.
Coney Barrett ist ja tief religiös und Religion ist wiederum ein sehr heikles Thema im Wahlkampf. Bringt das die Demokraten, die ja gegen sie sind, in die Klemme?
Das hätten wahrscheinlich die republikanischen Wahlstrategen und die Senatoren heute gerne so gehabt. Lassen Sie mich so sagen. Denn die hatten gehofft und erwartet, dass wie bereits in der Vergangenheit bei anderen Anhörungen die Demokraten aus der tiefen Religiosität von Amy Coney Barrett ein großes Thema machen. Genau das haben die Demokraten heute allesamt bisher, die Anhörung, wie gesagt, die Statements laufen noch, vermieden, sondern sie haben das Thema Gesundheitswesen, Gesundheitsreform, Krankenversicherung für alle zum großen Thema gemacht. Denn in der Woche nach der Wahl, wenn es nach den Republikanern ginge, Amy Coney Barrett schon im Verfassungsgericht säße, dann steht dort ein Fall zur Beratung an, der wahrscheinlich die flächendeckende Krankenversicherung, so wie sie jetzt ist, verändern könnte. Zum Nachteil, haben die Demokraten gesagt, von Millionen von Amerikanern, die eben durch diese sogenannte Obamacare erstmal Versicherung bekommen haben. Und das war das große Thema. Amy Coney Barrett wurde von einem Senator als ein juristischer Torpedo von Donald Trump auf dieses Gesundheitssystem gerichtet genannt. Dianne Feinstein, die Senatorin aus Kalifornien, sagte, dass die Gesundheitsvorsorge von Millionen Amerikanern stehe jetzt auf dem Spiel. Und Senatorin Amy Klobuchar forderte die Wähler auf, rufen Sie Ihre republikanischen Senatoren an, sagen Sie, dass Sie die Gesundheitsfürsorge nicht gefährdet sehen wollen und gehen Sie wählen.
Es ist ja auch denkbar knapp vor der Wahl, eigentlich mitten in der Wahl, denn man kann ja schon abstimmen. Hat das bis auf den Zeitdruck Auswirkungen auf die Hearings?
Nein, weil die Republikaner klar gesagt haben, wir können das vor der Wahl durchziehen. Wir haben die Mehrheit im Senat, 53 von 100 Sitzen. Der Senat ernennt Verfassungsrichter auf Lebenszeit, sodass die Demokraten da auch nichts machen können. Aber es gibt durchaus, außer bei konservativen Wählern, die unbedingt natürlich Frau Coney Barrett im Supreme Court sehen wollen, ein Unbehagen bei vielen Amerikanern, dass so ganz kurz vor dem Wahltag, so kurz wie noch nie, eine Richterin an das Verfassungsgericht eben durchgedrückt werden soll. Zumal der Präsident ganz deutlich und wörtlich gesagt hat, er erwartet, dass Amy Coney Barrett die Obama-Gesundheitsreform erstmal als nicht verfassungskonform erklärt. Und zweitens, dass wenn der Wahlausgang umstritten ist zwischen ihm und Joe Biden, dass der Supreme Court mit ihrer Hilfe für ihn entscheidet. Ob der Supreme Court das am Ende tut, ist natürlich offen.
Danke, Doris Simon in Washington. Die kalabrische Mafia, auch als 'Ndrangheta bekannt, gilt als mächtigste kriminelle Organisation der Welt. In Düsseldorf stehen ab heute 14 Männer vor Gericht, die mutmaßlich Mitglieder oder Unterstützer der 'Ndrangheta sein sollen. Unsere NRW-Korrespondentin Vivian Leue berichtet über diesen Prozess in einem Hochsicherheitstrakt.
Es geht um hunderte Kilogramm Kokain, Autos mit doppelten Böden und andere eigens präparierte Drogenfahrzeuge, um Geldwäsche, Betrug und um die wohl größte Mafia-Organisation der Welt, die 'Ndrangheta.
Die Staatsanwaltschaft wirft den Angeklagten insbesondere den Handel mit rund 680 Kilogramm Kokain vor. In mehreren Fällen soll dieser Handel durch die 'Ndrangheta finanziert und organisiert worden sein,
erklärte die Sprecherin des Landgerichts Duisburg, Sarah Bader, zu Beginn des Prozesses. Der fand nicht am Ort des Verfahrens in Duisburg statt, sondern im Hochsicherheitstrakt des Oberlandesgerichts Düsseldorf, weil es hier einerseits ausreichend Platz für 14 Angeklagte und 40 Anwälte gibt. Und
außerdem waren erhöhte Sicherheitsvorkehrungen zu beachten, einmal aufgrund der Tatvorwürfe und aufgrund der mutmaßlichen Beteiligung von Mitgliedern der 'Ndrangheta.
So begann die Hauptverhandlung an diesem Morgen mit gut einer Stunde Verspätung, weil jeder einzelne Zuschauer, Medienvertreter und auch die 6 nicht in Haft sitzenden Angeklagten durchleuchtet werden müssen. Etwas übertrieben findet das der Verteidiger eines Angeklagten, der Düsseldorfer Rechtsanwalt Wolf Bonn. Es gebe zumindest bei seinem Mandanten nur vage Beweise für den Vorwurf der Mafia-Mitgliedschaft.
In dem Punkt hat sich die Staatsanwaltschaft vergaloppiert. Wehe dem, der Angehörige in einem kleinen Ort in Kalabrien hat, dann auch noch den Nachnamen einer wenigen Familien trägt, die dort ansässig sind. Wenn man dann auch noch in Deutschland in einem Café oder im Restaurant in einer Pizzeria arbeitet, dann ist der Verdacht gestrickt.
Doch es ist weit mehr, auf das sich die Staatsanwaltschaft stützt. Der Anklage sind jahrelange europaweite Ermittlungen vorausgegangen. Im Dezember 2018 führten unter anderem italienische, niederländische und deutsche Behörden zeitgleich an verschiedenen Orten Razzien durch, beschlagnahmten 4 Tonnen Kokain und mehr als 2 Millionen Euro Bargeld. Es ist der bis dahin größte Schlag gegen die organisierte Kriminalität, heißt es hinterher von Europol. Die Ermittler erhalten offenbar neue Einblicke in das Netz der Drogenhändler. Gerichtssprecherin Sarah Bader.
So sollen in Europa eigens Unternehmen gegründet worden sein, die legale Ware, also beispielsweise Holz, Reis oder Bananen bestellten um die Drogen dann getarnt durch den gemeinsamen Transport mit dieser legalen Ware unbemerkt nach Europa einführen zu können.
Nun beginnt die juristische Aufarbeitung des gesamten Komplexes, allerdings direkt mit einer Verzögerung. Die Mutter eines Angeklagten ist an Corona erkrankt. Ihr positiver Test liegt erst seit Sonntagabend vor. Freitag noch hatte der Angeklagte sie besucht und ist nun in Quarantäne. Noch einmal Verteidiger Wolf Bonn.
Eine Verhandlung darf ja ohne einen Angeklagten nur in Ausnahmefällen stattfinden. Solche Ausnahmefall liegt hier nicht vor.
Frühestens am Freitag soll es nun weitergehen. Allerdings ist bei diesem Prozess ohnehin Geduld gefragt. 90 Verhandlungstage sind bisher angesetzt. Mit einem Urteil ist frühestens Ende kommenden Jahres zu rechnen.
Vor wenigen Tagen erst wurde bekannt, das Welternährungsprogramm bekommt die Auszeichnung schlechthin, den Friedensnobelpreis. Und von überall her wurde es für seine Arbeit gelobt, selbst von der Bundeskanzlerin. Aber das Ziel, den weltweiten Hunger bis in 10 Jahren zu beenden, das ist jetzt laut der Organisation ernsthaft in Gefahr wegen der Corona-Pandemie. Das Leid von Millionen Menschen dokumentiert der Welthungerindex. Die aktuelle Ausgabe ist heute in Berlin vorgestellt worden. Sigrid Hoff.
Das Ziel der Vereinten Nationen, den Hunger bis 2030 zu besiegen, könne vermutlich nicht erreicht werden. Das zeige der aktuelle Welthungerindex, so das ernüchternde Fazit der Präsidentin der Welthungerhilfe Marlene Thieme. Die deutsche NGO präsentiert alljährlich im Oktober den Welthungerindex, der als Gradmesser dient und die Hungersituation auf globaler, regionaler und nationaler Ebene erfasst. Die gute Nachricht, der Index zeige, dass der weltweite Hunger seit dem Jahr 2000 abgenommen hat. Als Zeichen der Anerkennung des Kampfes gegen den Hunger wertete Marlene Thieme auch die Bekanntgabe des Friedensnobelpreises 2020, der in diesem Jahr an das Welternährungsprogramm der UN geht.
Nur wer nicht hungert, kann auch Frieden wahren. Und wer Hungerbekämpfung machen muss, der braucht Frieden in der Umgebung. Und daher ist dieser Friedensnobelpreis so wichtig für unsere Arbeit in der Welthungerhilfe.
Die Lage ist nach den Werten des Welthungerindex 2020 ernst genug. In über 50 Ländern der Welt ist der Hunger weiterhin hoch, insbesondere in den Ländern Afrikas südlich der Sahelzone und in Südasien. Die Maßnahmen in der Bekämpfung des Hungers, kritisierte Matthias Mogge, Generalsekretär der Welthungerhilfe, seien zu gering und arbeiteten zu langsam. Die Krisen des Jahres 2020, wie die Corona-Pandemie, Überflutungen infolge des Klimawandels sowie die Heuschreckenplage in Afrika, die ganze Ernten vernichtet, seien in dem aktuellen Index noch gar nicht berücksichtigt. Ausreichende finanzielle Mittel für Maßnahmen zur Bekämpfung des Hungers sind nötig. Aber es gehe auch darum, das Richtige zu tun, damit die Menschen ihr Recht auf Nahrung wahrnehmen können. Ein Beispiel.
Das Richtige in dem Fall bedeutet auch, dass wir die Rolle der Kleinbauern für die Ernährung sehen, dass wir in Infrastruktur, ganz besonders in Afrika, auch investieren, sodass zum Beispiel weniger Nahrungsmittel einfach vergammeln, weil sie nicht rechtzeitig irgendwo hintransportiert werden.
Der Welthungerindex 2020 wurde auf der Basis von Daten aus 132 Ländern erstellt. Zu den Indikatoren gehört der Anteil der Unterernährung der Menschen in einem Land, die insbesondere bei Kindern in Indien sehr hoch ist. Bei der Betrachtung der Weltkarte des Welthungerindex fällt auf, dass das lateinamerikanische Venezuela mittlerweile zu den Ländern gehört, in denen die Lage als ernst eingestuft wird. Matthias Mogge.
Das war über Jahre hinweg in der niedrigsten Kategorie, aber das ist mittlerweile um 2 Kategorien gesprungen in die erste Kategorie, weil dieses Land einfach heruntergewirtschaftet worden ist. So dass dort mittlerweile der Hunger wirklich sichtbar ist und viele, viele Menschen in diesem Land leiden.
Er appellierte an die europäischen Staaten, ihre Verantwortung wahrzunehmen und den Druck auf die politische Führung in Venezuela zu verstärken, damit ein Wechsel stattfindet. Das Ziel der Vereinten Nationen, den Hunger zu bekämpfen, sieht die Präsidentin der Welthungerhilfe Marlene Thieme durch die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie in den Geberländern in Gefahr. Nach vorläufigen Schätzungen könnten die Konsequenzen aus der Pandemie weltweit 80 bis 130 Millionen Menschen zusätzlich in den Hunger treiben.
Im Alltag haben viele Menschen selten mit Auktionen zu tun, vielleicht mal, wenn sie online Sachen kaufen oder weiterverkaufen wollen. Aber die Spielregeln einer Auktion, die können auch in der Politik eine wichtige Rolle spielen, zum Beispiel bei Fischereirechten oder bei der Vergabe von Mobilfunkfrequenzen. Auktionen und die Systeme dahinter sind das Thema der neuen Wirtschaftsnobelpreisträger. Wer sie sind und was sie machen, weiß Carsten Schmiester.
Der Preis geht in diesem Jahr zu gleichen Teilen an die Amerikaner Paul Milgram und Robert Wilson.
Sie bekommen die Auszeichnung laut Begründung der Königlichen Akademie der Wissenschaften für die Verbesserung der Theorie von Auktionen und für die Erfindung neuer Auktionsformate. Die beiden hätten die Funktionsweise von Versteigerungen studiert und ihre Erkenntnisse genutzt, um neue Auktionsformen für Waren und Dienstleistungen zu entwickeln, die auf traditionelle Art nur schwer zu verkaufen seien, wie etwa Funkfrequenzen. Davon hätten Verkäufer, Käufer und Steuerzahler weltweit profitiert. Der Wirtschaftsnobelpreis geht als einziger nicht auf das Testament des Stifters zurück, sondern wurde 1968 in Erinnerung an Alfred Nobel von der schwedischen Reichsbank gestiftet und im Jahr darauf erstmals verliehen. Er ist aber wie die anderen Nobelpreise mit 10 Millionen schwedischen Kronen dotiert, das sind umgerechnet rund 960.000 Euro, und er wird ebenfalls an Nobels Todestag, dem 10. Dezember, in Stockholm verliehen. Wegen Corona in diesem Jahr aber nur in einer virtuellen Zeremonie mit per Videolink zugeschalteten Preisträgern.
Und mit diesem Beitrag von Carsten Schmiester enden diese Informationen am Abend. Am Mikrofon war Marina Schweizer.